Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hast du schon mal darauf gepocht, auf dein gutes Recht? Das ist mein gutes Recht. Und dann versuchen wir, dieses Recht einzufordern. Kennst du Situationen, wo du dich zu Unrecht behandelt fühlst? Dir ist Unrecht geschehen. Oder hast du dich schon mal rechtfertigen müssen? Zum Glück gibt's ja Justitia. Die Figur der Justitia gilt als Symbol der Gerechtigkeit. In der linken Hand die Waagschale zum Abwägen der Rechtsgüter, der Aussagen und Meinungen. Und in der rechten Hand das Schwert, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Und damit sie unvoreingenommen urteilt, die Augenbinde. Und doch kann Justitia im Großen wie im Kleinen das Unrecht nicht verhindern, oder? Und da könnten wir noch so viele aufstellen, das Unrecht bleibt in dieser Welt. Oder müsste sie doch mal die Augenbinde abnehmen, mal etwas genauer hinschauen und etwas genauer hinhören, damit sie das Unrecht wahrnimmt? Wir wollen an diesem Abend genau hinschauen und genau hinhören, was mit der Rechtfertigung, wie es die Bibel nennt, mit dem gottlos und doch geliebt auf sich hat. Und dazu finden wir einen Hinweis im Artikel 4 des Augsburger Bekenntnisses, um das es uns ja in diesen Tagen geht. Hier der Wortlaut dazu. Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unsere Verdienste, Werke und gottversöhnenden Leistungen erreichen können. Vielmehr empfangen wir Vergebung der Sünden und werden vor Gott gerecht aus Gnade um Christi willen, durch den Glauben. Wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünden vergeben sind, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen, wie Paulus im 3. und 4. Kapitel des Römerbriefes sagt. Das ist also der Wortlaut dieses 4. Artikels von der Rechtfertigung. Und der Bibeltext dazu aus Römer 3, Vers 10b, 11 bis 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Und eine Stelle noch, oder die Verse 21 bis 24 noch. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Oder die andere Leseart, wie es hier mit angeführt ist, sie haben gesündigt, sodass ihnen die Anerkennung von seitens Gottes fehlt. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist euch sicher aufgefallen, dass das wirklich deckungsgleich ist. Augsburg Bekenntnis und der Bibeltext. Ne? Ganz auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Oder wie wir es gestern hörten, ne, wir Evangelischen sitzen in der Schrift, im Wort Gottes. Und ich wünsche uns allen sehr, dass das unser Platz ist. Dass wir wissen, wo wir diesen Sitz haben, wo unser Leben festgemacht ist, im Wort Gottes. Rechtfertigung, was heißt das?
Was ist das?
Wir reden heute, wenn wir das Wort rechtfertigen gebrauchen, meist von sich rechtfertigen. Ich muss mich rechtfertigen. Ein Beispiel. Max schafft heute bitte im Garten Ordnung. Mit diesem klaren Auftrag verlässt Emma ihren lieben Ehemann. Aber als sie zurückkommt, liegt Max auf dem Sofa und liest Zeitung. Emma ist stinksauer. Warum hast du den Garten nicht in Ordnung gebracht? Er hat eine klare Anweisung seiner Frau missachtet. Das sollte man auch nicht tun. Nun muss er sich als Angegriffener rechtfertigen. Er wird versuchen, den Angriff seiner Frau zu entkräften, zu erklären, zu widerlegen, sein Handeln irgendwie zu entschuldigen. Er muss also irgendetwas machen, er muss etwas tun, damit die Luft zwischen den beiden wieder rein wird, damit wieder alles in Ordnung kommt. Deshalb Rechtfertigung. So verstehen wir ja das Wort Rechtfertigung. Und wenn man das Wort auseinander nimmt, dann kommt man auf das Wort Fertigung. Und Fertigung hat etwas mit Herstellen zu tun. Etwas machen, im Grunde etwas ordentlich machen, etwas ordentlich herstellen. Und im Wort Rechtfertigung steckt dann das Wort Recht. Und das Wort Recht bedeutet in einer geraden Linie gehen, geradlinig. Also wer vom Recht abweicht, der geht nicht mehr den geradlinigen Weg der Vorgabe durch Gesetze zum Beispiel. Und das gerade, diese gerade Richtung ist eben durchs Gesetz uns gezeigt. Da geht es lang. Und wer davon abweicht, wer das Gesetz missachtet, übertritt, der handelt ungerecht. Und er muss sich rechtfertigen. Denn er hat dieses Recht verbogen. Das ist nicht mehr dieses Gerade, sondern es ist etwas verbogen. Und das muss wieder in Ordnung kommen. Das muss wieder gerade gebogen werden. Und übertragen wir dieses Bild auf, oder das eben Gesagte, auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, dann ergibt sich folgendes Bild. Das Wort Gottes, unsere Bibel, ist ja dieser geradlinige Weg. Sein Gesetz ist die gerade Richtung. Und wo weist uns denn sein Gesetz hin? Was ist denn am Ende das Ziel? Gott will, dass wir leben. Also alle Worte, die wir in der Bibel finden, sind in dieser klaren Ausrichtung gegeben. Du Mensch sollst dadurch leben. Dir zum Heil und Leben. Dieser gerade Weg ist der richtige Weg hin zum Leben. Und was macht der Mensch? Er schaut sich die Worte Gottes an und sagt, gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und auf einmal wird dieser geradlinige Weg, das Gesetz Gottes, vom Menschen verbogen. Man könnte auch an Martin Luther erinnern, es entsteht der Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist, nicht mehr frei, diesen Weg zu gehen. Er schert aus, er weicht ab und nun muss der Mensch im Grunde sein falsches Handeln rechtfertigen. Warum er das getan hat, warum er von dem geraden Weg abgewichen ist. Wir finden ja dieses Gespräch schon am Anfang der Bibel zwischen Mensch und Gott. Da fragt Gott Eva nach ihrem Übergriff, warum hast du das getan? Man könnte auch in Anlehnung dieses Bildes sagen, warum bist du vom geraden Weg abgewichen? Was hast du getan? Adam wird von Gott gefragt, Adam, Mensch, wo bist du? Ich finde dich nicht auf diesem geraden Weg. Ich finde dich nicht an dem Platz, wo ich dich hingestellt habe. Du hast nicht das Rechte getan. Du hast diesen Platz verlassen. Übrigens wird ein jeder Mensch einmal Gott diese Fragen beantworten müssen. Er wird sie uns stellen, wenn wir nicht mit Jesus wieder neu auf den Weg kommen, auf diesen geraden Weg des Lebens. Wird jeder gefragt werden, Mensch, was hast du getan? Warum hast du das getan? Warum bist du nicht meinen Weg gegangen, den ich dir vorgelegt habe? Das ist unser Problem und das ist unsere Not. Wir werden einmal unsere krummen Touren auf ganz unterschiedlichen Gebieten Gott gegenüber rechtfertigen müssen. Wir werden ihm erklären müssen, warum wir nicht seinem Wort gehorsam waren. Warum wir uns haben nicht einladen lassen in Lebensgemeinschaft mit ihm. Das wird Gott einmal von uns wissen wollen. Wir müssen im Grunde versuchen, unser gestörtes Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Wir müssen etwas fertig bringen. Wir müssen irgendetwas herstellen. Ja, wir müssen, aber wir können es nicht. Wir können es nicht zu Wege bringen. Von uns aus geht es nicht. Wir können diese falsche Richtung, die wir aufgrund dieses Verkrümmten eingeschlagen haben, wir können das nicht wieder gerade biegen von uns aus. Das ist dieses wirklich schlimme Gefälle, auf dem der Sünder sich befindet, von Gott weg. Und da gibt es kein Aufhalten. Das ist unsere Not. Also wir müssen Gott am Ende erklären, warum wir vom Weg des Lebens abgewichen sind und dass diese krumme Tour von Gott weg in den ewigen Tod führt. Das ist die klare Ansage der Bibel. Und an dieser Stelle beginnt der Weg aller Religionen. Es liegt ja etwas Geheimnisvolles im Menschen, dieses Wissen, die Welt, wie wir sie vorfinden, so richtig zufriedenstellend ist sie nicht. Also es fehlt etwas. Es ist nicht mehr alles so in Ordnung, so heil, wie wir es uns eigentlich wünschen, wie wir es gern hätten. Und aus dieser Sehnsucht heraus, aus diesem Verlangen auch nach etwas anderem und besseren, sind, denke ich, alle Religionen entstanden. Und da will der Mensch plötzlich aktiv werden. Da merkt der Mensch, ich muss jetzt etwas tun für mein Heil und zu meiner Rechtfertigung. Ich muss mich jetzt rechtfertigen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber du Mensch musst dich bitte bemühen. Du musst alles geben, was du geben kannst. Du musst dich zusammenreißen. Habt ihr das schon versucht? Habt ihr es probiert? Die guten Vorsätze? Jetzt muss es doch endlich gelingen. Und, es ist ein Teufelskreis im wahrsten Sinn des Wortes, wo wir uns immer wieder neu abstrampeln und wo wir merken, wir kommen am Ende nicht weiter. Tu was, streng dich an, bessere dein Leben. Das sind die Parolen, die uns dann um die Ohren geschmissen werden, wo wir sagen, ja, wir haben es doch versucht, aber es klappt nicht. Alle Imperative scheitern am Unvermögen des Menschen. In wie vielen Revolutionen, in wie vielen gesellschaftlichen Umwälzungen wollte man den guten, den besseren Menschen hervorbringen? Und wo ist er denn? Wo lebt er denn auf dieser Welt, der gute Mensch? Alle diese Ansätze sind im Grunde gescheitert. Ja, man hat auch gesagt, der Kommunismus war mal eine gute Sache. Das Problem ist nur der Mensch gewesen. Der hat nicht ganz mitgemacht. Und so ist das überall. Der Mensch kommt hier an seine Grenzen. Und im Grunde ist die Antwort der Bibel, warum das so ist, weil der gottlose Mensch tot ist in Sünden und Übertretungen. Und richtet mal an einen Toten in Appell und sagt, jetzt reiß dich aber mal zusammen. Der kann euch nicht mal angucken. Der hört euch nicht mal. Was will man denn mit einem Toten? Wie will man denn kommunizieren? Das geht überhaupt nicht. Und deshalb können wir unsere krumme Tour, unsere Gottlosigkeit, in der wir wirklich verkrümmt sind und drinstecken, nicht von uns aus durch einen Kraftakt wieder gerade biegen. Wir können das nicht wieder gut machen, was durch die Sünde zerbrochen ist. Wir können uns nicht selber heil machen. Warum nicht? Weil Gott das Recht auf seiner Seite hat. Gott hat das Recht im Gesetz festgeschrieben. Und wenn er das buchstabengetreu anwendet, ziehen wir immer den Kürzeren. Das griechische Wort, die Kaiosis, Rechtfertigung, rückt den Begriff in den Bereich der gerichtlichen Vorladung und Bestrafung. Also wenn Gott, der dreimal heilige Gott ist, wenn er seine Anforderungen an uns zurechtstellt, seine Rechtsforderungen. Und wenn er daran festhält, dass jeder, der das übertritt, der vom geraden Weg abweicht, bestraft wird, wer hat dann eine Chance? Wer hat dann eine Chance? Also bringt Gott sein Gesetz uns gegenüber zur Anwendung, dann müssen wir uns in allen Anklagepunkten als schuldig wissen und erklären. Schuldig in allen Anklagepunkten. Und dann kommt, wenn ich schuldig bin, die Verurteilung. Das ist der nächste Schritt. Hiob hat ja dieses Ergebnis mal, diese Einsicht so zusammengefasst. Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Und wer vielleicht in seinem Hinterkopf meint, naja, wenn mal diese Zeit gekommen ist und ich stehe vor dem lieben Gott, dann werde ich den mal einiges fragen. Das können wir vergessen. Uns wird jedes Wort im Hals stecken bleiben, weil wir kein Wort zu unserer eigenen Rechtfertigung mehr vorbringen können. Wir werden am Sonntag nochmal darüber miteinander nachdenken, wenn es um den lieben jüngsten Tag geht. Was in den Büchern steht, schwarz auf weiß, von deinem und meinem Leben. Und da kann sich keiner vorbeimogeln und sagen, das ist aber nicht meine Akte. Nein, glasklar wird dort aufgelistet, was wir getan haben. Und da hat keiner eine Chance. Könnt ihr noch so viele Worte machen. Das greift einfach nicht. Wir werden sprachlos dastehen, wenn Gott sein Urteil spricht. Es fehlen uns wirklich die Worte. Wir können jetzt noch große Worte machen, wir können jetzt noch groß tönen, aber nicht mehr in diesem Gegenüber von Gott und Mensch. Und dann gibt es eigentlich nur diese eine Chance für uns, dass ein anderer für uns gut spricht. Dass ein anderer an unsere Seite tritt und sagt, Vater, der oder die gehört zu mir, hat mir vertraut, hat sich darauf verlassen, dass mein Blut alle Schuld und Sünde reinwäscht und vergibt. Und deshalb, weil es diesen einen Jesus gibt, der gut spricht, deshalb werden die Gottlosen gerechtfertigt. Sonst haben wir keine Chance. So sehr hat Gott die Welt, welche denn? Eine gute und heile Welt? Diese Welt, wie wir sie vor Augen haben, diese gottlose Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns, für Gottlose, für Sünder dahingegeben hat. Vielleicht ahnen wir etwas von dieser unermesslichen Liebe Gottes. Was das bedeutet. Gott hat nicht zuallererst gesagt, wir machen mal die Menschen etwas besser und dann überlege ich es mir nochmal, ob ich doch meinen Sohn schicke. Aber für diese Bagage auf alle Fälle nicht. Nein. Genau für diese Leute, wie sie auf dieser Erde leben, hat Gott seinen Sohn geschickt. Und diese Liebestat Gottes, dass er ganz Menschen etwas gibt, was sie überhaupt nicht verdient haben, das bezeichnet die Bibel als Rechtfertigung. Dass Gott von sich aus diese zerbrochene Beziehung wieder heil macht, das wieder zusammenbringt, was zusammengehört. Gottes Gerechtigkeit ist nicht die Justitia mit Waagschale, Schwert und Augenbinde. Nein, Gottes Gerechtigkeit heißt, Gott streckt seine Hände wohlwollend allen Menschen entgegen, statt sie drohend anzublicken. Es gibt ja verschiedene Kreuzigungsszenen. Mir gefällt diese so, seht ihr's, diese eine Hand vom Kreuz gelöst. Diese eine Hand, die Gott uns in Jesus entgegenstreckt und sagt, das ist jetzt eure Chance. Ergreift diese Hand. Ich strecke sie euch liebevoll, wohlwollend entgegen. Und das eben nicht erst, wenn ihr lieb und brav seid, wenn ihr mir versprochen habt, ab jetzt will ich mich bessern. Nein, nicht erst, wenn wir alle Aufgaben gut gelöst haben. Nicht erst, wenn wir etwas geleistet und vollbracht haben. Nein, Gott streckt uns seine Hand entgegen, als wir noch Sünder waren, seine Feinde. So weit geht Gott, dass er uns liebt, an denen nichts Liebenswertes ist. Dass er Menschen sucht, die nichts von ihm wissen wollen. dass er uns die Hand entgegenhält, wo Menschen ihre Hand zurückziehen. Und das alles geschieht, ohne dass die Gerechtigkeit Gottes ihre Wesensart verliert. Gott hört nicht auf, gerecht zu sein, aber er stellt alle seine Rechtsforderungen an seinen Sohn. Das ist die Rechtfertigung, die Gott uns anbietet. Er kommt nicht mehr zu dir und sagt, jetzt musst du aber, sondern er verlangt diesen letzten Gehorsam von seinem eigenen Sohn. Das ist die Rechtfertigung, dass er alle Rechtsforderungen an Jesus stellt. Der Sohn muss für uns gerade biegen, was wir krumm gemacht haben. Der Sohn muss heil machen, was wir an Unheil in diese Welt gebracht haben und angerichtet haben. Und was Jesus wieder gut gemacht hat, das kommt uns im Glauben zugute. Was Jesus gut gemacht hat, kommt uns im Glauben zugute. Und das nennt die Bibel Rechtfertigung. Rechtfertigung ist die Wiederherstellung des gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch. Es ist wieder alles in Ordnung. Wir können zu Gott kommen als zu unserem Vater im Himmel. Und dass dies möglich ist, dass dieses Verhältnis wieder in Ordnung kommt, dazu leistet der Mensch keinen einzigen Beitrag. Nicht so viel, wie unter dem Fingernagel geht. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Das Schlüsselwort heißt Geschenk. Gnade. Gratis. Ohne unser Zutun. Ohne Gegenleistung. Auch nicht erst in Vorleistung gehen. Also zahl mal und dann kriegst du was. Nein, in Vorleistung geht Gott. Er schenkt. Er gibt. Und das wirklich umsonst. Gratis hängt mit Gratia zusammen und das ist eine Gefälligkeit. Also wenn ich jemand etwas Gutes tue, eine Gefälligkeit, schenk ihm etwas. Gott tut uns den Gefallen und holt die von ihm abgefallenen Menschen wieder zurück. Diesen Gefallen tut uns Gott. Er tut uns den Gefallen, dass wir durch Jesus wieder die Entfremdeten, wir haben gestern davon gesprochen, die Entfremdeten wieder eine Heimat haben, wieder ein Zuhause haben. Und jetzt ist ja nur die Ukraine, die ganze Flucht in aller Munde, man sieht die Bilder dazu. Wenn man sich das vorstellt, allein die irdische Heimat zu verlieren und nicht zu wissen, ob man je wieder zurück kann. Ich kann das nicht vorstellen, was das bedeutet und mit einem Menschen macht. Und dann verliert der Mensch nicht nur sein irdisches Zuhause, sondern sein ewiges Zuhause. Durch Erbsünde, wir haben gestern davon gesprochen. Durch diese Trennung, die geschehen ist zwischen Mensch und Gott. Und dann kommt Gott und sagt, und ich biete euch wieder eine Heimat an. Ein Zuhause, ein ewiges Zuhause. Nicht mehr mit Menschenhänden gestaltet und gebaut, sondern ein ewiges Zuhause im Himmel. Was ist das für eine Freude? Zu Hause sein können bei Gott. Und das müssen wir uns nicht erarbeiten, nicht erkämpfen, nicht verdienen. Gott ist ja kein Geschäftsmann, der die Menschen nach ihren Leistungen honoriert. Das ist Religion, das ist religiöses Gedankengut. Und dann kann ich also aufrechnen, auch in der katholischen Kirche, die gesamte Werkgerechtigkeit. Ich muss Werke bringen, ich muss was tun und das wird fein säuberlich aufgelistet und vielleicht reicht es, dass ich dann noch nicht allzu lange im Fegefeuer sein muss. Aber das Problem ist, dass keiner ganz genau dir sagen kann, wann hast du denn genug getan? Wann ist dieser Punkt erreicht, wo Gott sagt, jetzt reicht, hast alles vollbracht? Dieses alles vollbracht, das hat nur einer gesagt. Und das gilt nur von dem einen. Wir wissen nie, wann wir in dieser Position wären, dass Gott sagt, oh, jetzt bin ich zufrieden mit dir, kannst du aufhören. Nein. Alle Werke, die wir noch als ganz gute Motivation getan haben, reichen am Ende nicht aus. Also Gott ist nicht der Geschäftsmann, der die Menschen nach ihren Leistungen honoriert. Bei ihm gilt das Unerhörte. Der Gescheiterte wird angenommen, der Gottlose wird geliebt und dem Übeltäter am Galgen steht das Paradies offen. So sagt uns die Bibel. Das ist Gott in seiner ganzen Liebe. Gottlos und doch geliebt. Das ist die Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Und ich möchte dich sehr warnen, dass du bitte nicht diesen Fehler machst, dass du vor Gott auf dein gutes Recht pochst. Ich hatte es eingangs schon mal so, hast schon mal auf dein gutes Recht gepocht. Mach das vor Gott nicht. Denn wenn du darauf bestehst, wenn du darauf pochst, dass Gott dir gibt, was du verdient hast, weißt du, wie du dann abschneidest? Weißt du, wie du abschneidest? Denkbar schlecht. Denn was hast du denn verdient am Ende? Den Tod. Das ist das, was Sünde auszahlt. Das ist der Lohn. Unser Tod, der ewige Tod. Also wenn du darauf bestehst, dass Gott dir gibt, was du verdient hast, dann landest du nicht nur im Keller, sondern noch ein paar Etagen tiefer. Wenn Gott aufgrund deiner Werke, deiner Leistungen mit dir abrechnet, dann hast du ausgespielt, dann hast du verloren. Galater 3, Vers 10. Denn alle, die sich auf Gesetzeswerke stützen, sind unter einem Fluch. Es steht ja geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht beharrt bei allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, dass er es erfülle. Und nun müsstest du natürlich so clever sein und Gott beweisen können, dass du alle Gesetze in seinem Wort, jeden Buchstaben, exakt erfüllt hast. Und? Kriegst du es hin? Dann könntest du dich vor Gott rechtfertigen. Ja, haut alles hin. Ich bin dir nicht schuldig geblieben. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht. Und deshalb sind wir auf diese Gnade angewiesen. Gott hat also dieses alte Heilsmodell, wo der Mensch sagt, ich gebe dir etwas, damit du mir wieder etwas gibst. Das ist ja der Kuhhandel in den Religionen. Dass man immer der Gottheit was anbietet, möglichst große, imposante Opfer bringt. Und dann muss man doch erwarten können, dass die Gottheit zumindest ebenbürtig reagiert und uns reichlich beschenkt und beschützt. Also dieser ganze Kuhhandel funktioniert nicht mehr. Dieses Heilsmodell, das innerhalb der religiösen Welt weit verbreitet ist, dass Menschen etwas aufgrund ihrer Taten und Werke beanspruchen, etwas geltend machen vor Gott. Das neue Heilsmodell heißt, ohne unser Zutun, ohne unsere Zutaten. Und das ist das Entlastende. Das ist das Entlastende und Frohmachende. Man könnte es auch als wirklich als Evangelium bezeichnen. Das ist diese gute Nachricht. Seht, wir können ohne Gott unser biologisches Leben führen. Vielleicht auch sehr angenehm. Und es gibt sie ja in der Tat um uns her zuhauf, die glücklichen Gottlosen. Oder meint ihr, dass alle Gottlosen unglücklich sind? Denke ich nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die sind in ihrer Gottlosigkeit glücklich. Die wissen nicht, wie verloren sie sind. Das ist das Problem. Aber du kannst ohne Gott dein biologisches Leben führen, schlecht und recht, froh und heiter durch dieses Leben gehen. Aber das wahre Leben, was Gott uns in seinem Wort anbietet, das hat der Mensch nicht ohne Gemeinschaft mit Gott. Also nur in der Verbindung mit ihm, mit Jesus, gibt es diese neue Lebensgemeinschaft. Und diese Gemeinschaft können wir uns eben nicht verdienen und erarbeiten durch fromme Werke, durch soziale Leistungen, durch diakonische Liebeswerke, durch kirchliche Aktivitäten. Irgendwelches menschliches Handeln reicht hier nicht aus. Und das hängt damit zusammen, dass Gott mit uns Menschen kein Lohnverhältnis, sondern ein Liebesverhältnis eingegangen ist. Gott ist mit uns Menschen kein Lohnverhältnis eingegangen, sondern ein Liebesverhältnis. Und Liebe übertrifft alle Leistungen und allen Lohn. Sie gibt, wo nichts zu erwarten ist. Sie schenkt mit einer Großzügigkeit, die verblüfft. Die Liebe Gottes. Und die Liebe, wenn es wirklich Liebe ist, fängt nicht an zu rechnen. Das habe ich dir doch alles gegeben. Das alles habe ich für dich getan. Liebe rechnet nicht auf, sondern Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen. Wir finden also den Sinn für unser Dasein nicht in unserer Existenz, nicht in unseren Leistungen, nicht in unseren Werken, in unserer Arbeit, sondern das, was uns wirklich das Leben von, oder was das Leben von Gott ausmacht, das bekommen wir als Geschenk. Ja, es ist Gnadenlohn, die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Lasst mich nochmal an drei kleinen Bildern deutlich machen, wie sehr wir auf diese liebevolle Zuwendung Gottes angewiesen sind. Da ist ein Schiff im Sturm auf hoher See und da ist jemand über Bord gegangen. Er ist im Grunde verloren. Wenn ihm nicht ein Rettungsring oder vom Rettungsboot ein Rettungsring zugeworfen wird, wenn ihm niemand zu Hilfe kommt. Kein Mensch würde in einer solchen Situation sagen, ich kann mich hier selbst retten. Das kriege ich selber hin. Aussichtslos. Oder da ist jemand vor Gericht angeklagt, schuldig gesprochen und rechtmäßig verurteilt. Er kann zu seiner eigenen Rechtfertigung nichts mehr vorbringen. Er kann nichts mehr für sich tun. Und im dritten Fall ist es ja eindeutig, da ist einer gestorben. Er kann nichts mehr für sich und andere tun, geschweige denn sich selber das Leben wiedergeben. Er kann nichts tun. Also Verlorene, ich gehe nochmal kurz zurück, als Verlorene, Verurteilte und Verstorbene können wir nichts für uns selber tun. Und nach Gottes Urteil waren wir ja aufgrund unseres sündigen Zustandes geistlich tot, so nennt es die Bibel. Also du kannst quicklebendig sein und bist doch geistlich tot. Das meint die Bibel auch, wenn am Anfang heißt, wenn du nach dieser verbotenen Frucht greifst, ne, Adam und Eva, dann werdet ihr des Todes sterben, beides. Der leibliche Tod noch gestundet, aber der geistliche Tod ist eingesetzt. Auf einmal ist die Verbindung zu Gott nicht mehr in Ordnung. Deshalb verkriechen sie sich im Gestrüpp. Sie können Gott nicht mehr unter die Augen treten, weil ihnen das Gewissen schlägt, weil sie wissen, hier ist etwas falsch gelaufen. Und das ist geistlich tot. Und das schreibt Paulus an die Epheser und das ist unser aller Ausgangspunkt. Auch ihr wart tot durch eure Sünden und Übertretungen. Das muss uns klar sein. Und wir hören es noch einmal, als Verlorene, als Verurteilte, als geistlich Tote können wir nichts für uns tun. Und als Verlorene brauchen wir Rettung. Und als Schuldige brauchen wir Rechtfertigung. Und genau das wird deutlich, dass wir beides durch die Gnade Gottes empfangen. Epheser 2, Vers 8 heißt es, durch die Gnade seid ihr errettet. Ihr, die ihr sonst untergeht im Leben, die ihr rettungslos verloren seid. Durch die Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und wir werden ohne Verdienste gerechtfertigt aus seiner Gnade. Das ist die Grundlage einer neuen, heilen Gottesbeziehung, wo Gott dies in Ordnung gebracht hat. Und alle eigenen Bemühungen, ich sage es nochmal, zu unserer eigenen Errettung sind nutzlos, sinnlos und unmöglich. Es wird nichts draus. Und sind die Hände gebunden. Und nach solchen Gebundenen, nach solchen Verlorenen streckt Gott seine Hände wohlwollend aus in Jesus, seinem Sohn. Das ist Gnade. Gott streckt seine Hände uns entgegen, als wir noch Sünder waren. Er gibt uns also nicht, was wir verdient haben, sondern was wir so nötig brauchen. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Gnade ist also das, was wir brauchen, aber uns nicht selber geben können. Oder anders gesagt, Gottes Gnade ist, dass er uns nicht gibt, was wir verdienen. Denn das wäre unser Tod, das wäre die Hölle. Das ist Gnade Gottes. Er schenkt uns ewiges Leben, er gibt uns in Jesus seinen Sohn den Himmel. Und ewiges neues Leben gibt es nur als Geschenk. Nur als Geschenk. Es wird an ganz vielen Stellen der Bibel betont. Und nun liegt es an mir, es liegt an uns Menschen, ob wir das Geschenk annehmen. Angeboten wird es jedem. Was uns nichts kostet, weil es Geschenk ist, hat Gott seinen Sohn und dem Sohn das Leben gekostet. Und deshalb ist Gnade keine billige Gnade, sondern teure Gnade. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt: Billige Gnade ist die Gnade ohne das Kreuz, Gnade ohne den lebendigen und fleischgewordenen Jesus Christus. Und deshalb gibt es Gnade Gottes nur durch seinen Sohn. In Epheser 2 finden wir dieses Wort: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, gerettet worden, durch Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken. Und jetzt kommt auch die Begründung, damit sich nicht jemand rühmen kann. Aller Ruhm, wenn es um deine und meine Errettung geht, aller Ruhm gehört einzig und allein unserem Gott. Er hat dieses Heilswerk inszeniert. Er hat es ins Leben gerufen und verwirklicht und umgesetzt. Also keiner kann sich rühmen, mit seinen Werken irgendwie vor Gott punkten zu können. Keiner kann verlangen, dass Gott aufgrund meiner guten Taten sozusagen mich retten muss. Es ist ausgeschlossen. Die Gnade, die uns im Glauben an Jesus Christus geschenkt ist, ist keine ziellose Gnade, sondern wir sollen ja dann als Begnadigte, als Befreite und Gerettete nicht mehr der Macht der Sünde unterstehen, nicht mehr ihre Sklaven sein und ihr dienen, sondern wir haben einen neuen Herrn, eine neue Lebensausrichtung. Wir folgen Jesus nach. Das ist im Grunde dann der nächste Schritt nach der Gnade, der Gehorsam auf den Glaubensweg zu gehen. Unser Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Und genau diese Ausrichtung, dieses Geradlinige, das möchte Gott auch für unser Leben dann haben. Paulus bringt es nochmal so schön auf den Punkt im 1. Korintherbrief. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und liebe Brüder und Schwestern, vielleicht entdeckt man diese Wahrheit der Gnade Gottes, je älter man wird. Wisst ihr, vielleicht geht es manch einem unter euch auch so, wenn man älter wird, schwinden die eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Ach, in jungen Jahren, so wie der Petrus, man möchte sich selber gürten, man macht sich selber startklar und dann geht's los. Was kostet das Leben? Und dann auf einmal vergehen die Lebensjahre und da stellt man fest, damit gehen auch die Kräfte und die eigenen Möglichkeiten zurück. Und nun sind wir auf einen angewiesen, der uns an die Hand nimmt. Und da wird an diesem Punkt auch, was unser biologisches Leben anbelangt, mir so deutlich: Ich bin mehr und mehr auf die Gnade Gottes angewiesen. Ich denke, das ist das, was auch Paulus dann hier meint. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und deshalb darf man wirklich jeden Tag neu dankbar sein für die Gnade. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist Gnade. Also nicht nur unsere Errettung, auch unser Lebenswandel, unsere Arbeit, unser Alltag, unsere Mühen, unser Dienst, gelingen und scheitern. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So darfst du dein Leben auch sehen. Auch in aller Unvollkommenheit, die wir ja noch erleben. Wir sind unter der Gnade Gottes. Und genau das ist das Evangelium. Dass ich nicht mehr selber was zu Wege bringen muss, sondern dass einer für mich alles getan hat. Die 62. These Martin Luthers: Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Ob das heute noch alle wissen, die Gottes Wort verkündigen, dass das der wahre Schatz der Kirche ist, das allerheiligste Evangelium von der Gnade Gottes? Martin Luther starb 1546 und auf die Frage, ob er auf Christus und seine Lehre sterben wolle, hat er zuvor mit einem deutlichen Ja geantwortet. Und wie sehr er von der Gnade erfasst war, machen die letzten Zeilen deutlich, die man auf seinem Tisch fand, auf einem Zettel geschrieben, das bekannte Wort: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Bettler sind doch ganz auf die Gnade angewiesen. Bettler sitzen da und warten, dass sie etwas bekommen, dass man was in ihren Hut hineinschmeißt, auf ihren Teller legt. Sie sind auf die Gnade angewiesen. Und in diesem Sinne ist der Bettlerstand der höchste Stand. Warum? Weil er uns in den Stand der Kinder Gottes versetzt. Denn sobald ein Bettler die Gnade Gottes annimmt, wird er zum Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist gerechtfertigt, er ist gerettet und darf froh mit seinem Heiland seinen Weg gehen. Ja, die Liebe Gottes macht es möglich. Die Liebe, die im Sohn alles geschenkt hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr so froh und getrost euren Weg geht, egal wie sich die Zeiten gestalten, in deinem persönlichen Leben, im Leben eurer Gemeinschaft oder Gemeinden und auch im Leben dieser Welt. Wir bleiben und stehen unter der Gnade unseres Heilandes. Amen.